Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Ja, Rückschau auf letzte Folge. Da haben wir ja über Angst vor Versagen, vor Fehlern, vor dem Scheitern gesprochen. Und das stimmt eigentlich, ne? Dass wenn man das nicht bearbeitet, was passiert denn dann, wenn das immer so weitergeht? Wir haben so fröhlich in der Folge darüber gesprochen, wie man das lösen kann und wie man das bearbeiten kann, ne?
Ja.
Aber eigentlich, wenn man, was passiert, wenn man immer weitermacht? Weil man macht ja in der Regel mit seinem Sport trotzdem weiter, wenn man die Angst hat. Und was passiert dann mit der psychischen Gesundheit, wenn man in dieser Situation immer weiter bleibt und sich das so
Genau.
einschleift?
Ja, man muss sich halt ja erstmal vor Augen führen, so was ist denn überhaupt mentale Erschöpfung, ne? Und das muss man ja auch erstmal lernen, das zu sehen bei sich selbst. Und häufig ist es halt so, was ist der Unterschied zum Beispiel zu körperlicher Müdigkeit, ne? Also wenn das nach einem langen Arbeitstag oder einem langen Schultag oder so, ne? Oder auch wenn man viel mit sozialen Kontakten zu tun hatte und wenn die Batterie einfach leer ist, ne? Also du könntest jetzt noch locker spazieren gehen oder sowas, das ist alles in Ordnung, aber du kannst halt einfach mental, willst du nur noch Netflixen und chillen oder schlafen oder so, ne, irgendwas Leichtes machen. Das sind ja auch so Anzeichen dafür. Oder dass man halt so generell, man ist gereizt, man hat Schlafstörungen, man hat Konzentrationsprobleme, man ist emotional vielleicht leer. Das ist tatsächlich auch eine Häufigkeit, die auftritt, wenn dann Leute vielleicht auch aggressiv reagieren. Oder total defensiv reagieren, ne? Oder dass man das Bewusstsein dafür hat, dass das halt auch einfach schleichend kommt. Man ist nicht von heute auf morgen emotional erschöpft oder mental erschöpft, sondern das kommt so sukzessive. Man hat natürlich mal einen guten Tag zwischendurch, weil man vielleicht sich doch erholt hat oder weil doch was super gut geklappt hat. Man hat dann doch irgendwie seine persönliche Bestzeit geschafft oder so und dann hat man wieder ein kurzes Hoch und dann kann es aber auch ganz, ganz schnell wieder runtergehen.
Ich habe den Eindruck, dass sich das auch durch Lustlosigkeit auszeichnet. Und ich glaube, der Moment, wo es zumindest meiner Erfahrung nach Sportlerinnen vor Augen geführt, bewusst geworden ist, wenn die eine Panikattacke haben, das erste Mal.
Ja,
Das ist nämlich
genau.
häufig dann das, was dann auftreten kann, auftritt als Symptomatik, dass sich die Ängste, über die wir vorher sprachen, ne, in eine Panikattacke steigern, die dann zum Beispiel eine Sportlerin beim Training hat. Das ist so ein ganz häufiges körperliches Symptom neben dieser Erschöpfung, die du eben auch angesprochen hast, und dass sich das da drin dann zeigt. Was auch total Sinn macht, weil also die Ängste so, ne, irgendwie die, was macht jetzt der Körper, wenn ich die ganze Zeit mich so fühle? Er muss, irgendwas muss er machen. Kann ich mal so weiterlaufen?
Ja, ich vergleiche halt, ich spreche ja immer in Bildern. Ich habe immer das Gefühl, dass man wie so ein Kochtopf ist oder so ein Druckkessel. Ja, und der Druck steigt innerlich. Von außen sieht alles noch in Ordnung aus. Es dampft so ein bisschen, das ist auch in Ordnung. Aber irgendwann explodiert das halt einfach, wenn zu viel Druck aufkommt. Und das ist immer so eine Frage, woher kommt das? Wie sieht man das? Wieso wird das übersehen? Ne? Also, und das ist halt, wenn man selbst ja nur in seiner kleinen Bubble ist und versucht immer halt, wie ja unser Titel im Prinzip schon sagt, halt von außen stark zu sein. Da sind ja die ganzen gesellschaftlichen Erwartungen ja leider auch dahinter, ne? Weil Stärke ist Rolle, man hat dann keinen Raum für Schwäche. Es gibt halt so eine Kultur des Durchhaltens. Wie häufig haben wir von unseren Trainern gehört, der beißt die Zähne zusammen, du schaffst das. Meint das gut. Aber was das mental mit uns bewirkt, wenn wir dann wirklich eigentlich an unsere Grenzen kommen, und da trotzdem drüber gehen müssen. Das kann man mal machen, das kann man bestimmt auch über einen langen Zeitraum machen, aber irgendwann bricht jeder. Ne?
Auch die Erwartungen, die man an sich selber stellt, an die muss ich auch denken in dem Zusammenhang. Also, dass man ja sich selbst die Erwartung hat, weiterhin zu performen, gute Leistung zu bringen. Dass man
Ja.
an sich selbst die Erwartung hat, hey, das, was ich hier mache, das liebe ich doch eigentlich. Wieso fühlt sich das jetzt so leer an? Ist
Ja,
doch
ja.
ganz komisch.
Ja, das ist tatsächlich häufig ja auch bei, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Athletinnen so, die auch diverse Rollen bekleiden, ne? Also wenn du dann noch vielleicht einen Coach-Aspekt dabei hast, dann hast du daheim noch im Job noch was, du hast vielleicht im Privatleben ein paar Sachen, wo du immer performen musst, ne? Der Klassiker ist ja der Vater oder die Mutter, die zu Hause den ganzen Haushalt schmeißt, dann aber auch noch die Familie versorgen will oder muss. Dann im Prinzip selbst noch einen Sport nachgeht und aber auch noch Nachwuchsförderung betreibt. Das sind ja tatsächlich realitätsnahe Szenen, die ich da so habe. Das habe ich zum Beispiel auch. Nur, dass ich jetzt keine Kinder habe, aber trotzdem Privatleben, was ja total viel Zeit in Anspruch nimmt. Und man versucht natürlich in jedem dieser Aspekte seines Lebens halt zu performen irgendwie, ne? Und immer das Beste herauszuholen. Und wenn mal eins davon super anstrengend ist, dann kann man das sehr gut kompensieren mit den anderen. Also zum Beispiel bei mir, ich mache dann halt für mich Privatsport, ohne Leistungsdruck dahinter zu haben, um einfach mal Dampf abzulassen. Oder ich gehe mal abends mit Freunden aus und unterhalte mich mit denen, und um das zu verarbeiten. Aber es gibt halt auch Leute, die dann vielleicht das eben nicht hinbekommen, weil sie halt keine Zeit haben oder der Tag viel zu strukturiert ist. Und da kein Raum gegeben wird, dass man dann im Prinzip überhaupt mal reflektieren kann, okay, wo stehe ich gerade in meiner, mit meinem Pensum, und wie kann ich mich dann da erholen, ne? Also man hat ja immer Dauerstress, man ist ja permanent irgendwie auch in der Selbstkritik, weil der, weiß ich nicht, der Vater oder die Mutter von dem Kind, das man gerade gecoacht hat, sieht nicht, was du privat noch hast, sondern nur, dass du jetzt vielleicht dein Kind auf der Bank hast sitzen lassen, weil es vielleicht gerade auch mental irgendwas hat oder einfach gerade nicht möchte oder das gerade nicht in den Spielfluss passt. Und dann kriegst du da halt auch noch die ganze Zeit drauf. Und da muss man halt wirklich eine Balance finden, irgendwie zwischen Leistung, also kognitiver Leistung und Regeneration. Wir haben ja schon über die körperlichen Aspekte darüber gesprochen, aber mental ist das halt so eine Sache, das wird, finde ich, häufig unterschätzt.
Regenerationsprozesse generell. Häufig tritt ja auch dieser mentale Erschöpfungszustand ein, nachdem Sportlerinnen eigentlich gerade sehr erfolgreich sind und auf so einer Welle surfen und auch vorher vielleicht die Vorstellung hatten, ey, wenn ich das erreicht habe, dann wird es mir richtig gut gehen, das ist der Lohn für all die harte Arbeit. Und dann festzustellen, genau in dem Moment oder kurz danach, ey, ich fühle mich irgendwie emotional, mental total erschöpft. Das macht aber eigentlich insofern Sinn, als dass, wenn ich richtig, richtig viel gerade erlebt und erschaffen habe, damit unheimlich viele Emotionen einhergehen, viel mehr als in meinem Körper normalerweise ausgesetzt wäre. Bei euch Sportlerinnen ja sowieso schon mal. Deswegen kann das, glaube ich, auch leicht aus den Augen geraten. Also damit meine ich, ihr seid Sportlerin und ihr habt einen Alltag, wo ihr innerhalb von einer Woche sowieso extrem emotionalen Belastungen ausgesetzt sind, in der Form, als dass ihr extrem emotionalen Reizen ausgesetzt sind und extreme Emotionen erlebt und verarbeiten müsst. Das betrifft das Training, weil ihr da Leistung bringen wollt, weil ihr euch da eben in den Fokus spielen wollt. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Das betrifft aber auch den Spieltag. Der Spieltag ist, wenn man das nicht kennt, weil man nicht von klein auf einen Sport macht und diesen Rhythmus ein Stück weit kennt, also ihr seid natürlich auch ein bisschen dran gewöhnt, ne? Also ihr habt da auch eine dickere Haut als wer anders. Aber nehmt mal eine Freundin mit an einen Spieltag und die darf bei der Mannschaft sein, die nichts mit Sport zu tun hat. Die wird euch rückmelden, was da für krasse Emotionen eigentlich unterwegs sind. Und zwar innerhalb von den Stunden, die dieser Spieltag dauert, an völlig unterschiedlichen Emotionen. Also ich habe immer so ein bisschen vor Augen, würde man das bildlich darstellen, wäre das echt auf einem Diagramm eine Kurve hoch und runter, würde es da gehen innerhalb von einem Zeitraum von 5 bis 6 Stunden. Das sind Emotionen, die erlebt ein normaler Mensch eigentlich gar nicht in so einem Zeitraum. Ihr aber ganz regelmäßig. Das hat zwar einen Gewöhnungseffekt, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel SportlerInnen das in ihrer Rente dann vermissen und einen ähnlichen Reiz suchen, weil sie da eben das schon brauchen und auch daran gewöhnt sind. Trotzdem muss dein Körper auch das, auch wenn er sich daran gewöhnt hat, ein Stück weit es verarbeiten. Und dafür muss man sich Raum geben. Das wird häufig vergessen in dieser Leistungsgesellschaft, die du eben schon angesprochen hast. Und auch in dem eigenen Anspruch, immer besser zu werden, immer weiter zu wachsen. Du hast auch mal beschrieben, bei so einer Saison, du hast ja den Anspruch, hier bin ich am Anfang und da will ich aber am Ende hingewachsen sein. Und eine Pause zu machen und Regeneration geht ja mit der Angst einher, irgendwie eine Leistungseinbuße zu haben, da was zu verlieren. Wir müssen uns aber bitte echt bewusst machen, dass die wichtig sind, um tatsächlich auch auf einer psychisch gesunden Ebene weiter wachsen zu können. In Pausen wird das Gehirn quasi gebaut. Die Stärke, die mentale Stärke, wenn wir von ihr sprechen, die wird da gebaut. Also platt gesagt, du brauchst Netflix, um da mal einen Abend abzuhängen. Du brauchst es, Spielspaß und Freizeit zu haben. Und das macht dich ebenfalls besser. Es ist ein wichtiger Baustein. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir haben gerade ganz, ganz viel erreicht. Wir sind auf dem Höhepunkt unserer Karriere, weil wir vielleicht Olympische Spiele gespielt haben und da Gold gewonnen haben. Oder weil wir bei einer EM oder einer WM waren und da Spiele gewonnen haben, vielleicht das Turnier gewonnen haben oder sehr weit gekommen sind. Dann sind das gerade so ein Turnier, ist eine Blase, die toll ist zu erleben, wo wir aber noch mehr Emotionen ausgesetzt sind und du wirst da rausgespuckt und bist wieder im Alltag und diese Reize fallen alle weg. Und du musst das erstmal verarbeiten. Und das ist der Punkt, wo eine mentale Erschöpfung bedingt durch eine emotionale Erschöpfung einsetzen kann, weil unsere Psyche hat auch Kapazitäten, diese Dinge zu verarbeiten. Und wenn ich dem das nicht gebe, die Zeit nicht gebe, weil ich vielleicht direkt in den Ligabetrieb starte, also wenn ich muss an Fußball denken, da ist so wenig Zeit zwischen Turnieren und Ligabetrieb. Und dann kommt auch so, die Leute haben so den Anspruch zu sagen, ey, du hast gerade ein geiles Turnier gespielt, du musst doch jetzt mit dem Rückenwind so mega in diesen Ligabetrieb starten. Und ich glaube, als Sportlerin, es ist zumindest meine Erfahrung, geht es denen häufig nicht so. Und wir haben im Frauensport zu wenig Instanzen, die eingebaut sind, um SportlerInnen in diesem Moment aufzufangen. Wir haben viel zu wenig SportpsychologInnen fest integriert. Wir haben viel zu wenig Mentalcoaches fest integriert. Also eine psychologische Begleitung ist viel zu wenig fester Bestandteil von Frauensportteams, als dass SportlerInnen wissen, so wie ich. Zur Physio gehe ich nach solchen Erlebnissen schon mal prophylaktisch am besten dahin, um meine Erlebnisse zu verarbeiten, indem ich darüber spreche. Das ist viel zu wenig drin in den Köpfen. Und dann
Ja.
wird es eben auch nicht gemacht. Und dann kommt es zu spät. Dann der Punkt häufig zum Beispiel eine Panikattacke oder Depression.
Ja, diese mentalen Pausen sind halt wichtig, ne? Also ich habe jetzt auch, als du erzählt hast, ein bisschen so an meine Sportlerkarriere zurückgedacht. Und eins der emotionalsten Situationen war tatsächlich, als wir letztes Jahr die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga gewonnen haben. Und das war total faszinierend, weil ich habe mir in dem letzten Spiel ja in der Wade einen Muskel gerissen. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, lief das Spiel noch 2 Minuten und ich war immer noch emotional so involviert, dass ich halt natürlich angefeuert habe und auch Tipps gegeben habe und so weiter. Und als dann der Schlusspfiff kam, und nicht nur bei mir war das so, dass ich total angefangen habe, wie so ein Schlosshund zu weinen, sondern alle anderen auch. Ne? Also da war es wirklich, du hast alle Emotionen auf dem Spielfeld gesehen. Es sind welche in die Knie gegangen und konnten nicht mehr, als hätten sie jetzt gerade die schlimmste Trennung ihres Lebens hinter sich. Also wirklich heftigste Emotionen, weil man auch dann einfach weiß, es ist vorbei. Man kann jetzt einfach, man muss nicht mehr stark sein, man kann jetzt auch einfach alles rauslassen. Und das ist unglaublich wichtig, vor allem wenn du auch so eine Mannschaftssportart machst, dass du halt auch dann Leute hast. Ne, und da kommen wir wieder zu dem ganzen Thema aller unserer Folgen. Da musst du halt dieses Vertrauen haben zu deinen Mitspielerinnen und auch einfach wissen, wo sind die Grenzen und wie gehe ich mit den anderen um, um dann auch in so einer Situation füreinander da zu sein. Ne? Und da ist mir zum Beispiel passiert, alle waren ja so mit sich selbst beschäftigt, dass ich da saß und ich wollte eigentlich auch mit aufs Spielfeld und alle abklatschen und die Pokale entgegennehmen und so weiter. Und ich saß da ganz alleine für, ich glaube, es waren gerade mal 2 Minuten oder so, ne? Und dann ging alles plötzlich emotional in mir runter und ich dachte, boah, Kacke, du gehörst da gar nicht zu. Und habe dann plötzlich angefangen, wirklich so ein Overthinking zu machen, so, ja, jetzt haben die gewonnen, aber du warst nicht dabei und so, was totaler Quatsch war,
Wegen
ne?
der
Weil,
Verletzung, ne?
genau, ne? Und da ist es immer wichtig, dass man halt wirklich versucht, irgendwie jeden abzuholen. Und ich hätte mir in der Sekunde tatsächlich auch eine Mentalcoach wie dich einfach da auch am Spielfeldrand gewünscht, weil auch die Trainer sind zusammengebrochen, ne, und haben geweint oder sich total gefreut überschwinglich, ne? Also das ist für alle einzelnen Personen einfach so eine Belastung, dass man wirklich Leute da braucht, die dann vorher sich schon mit den Menschen beschäftigt haben und wissen, okay, wenn da jetzt was passiert, wie zum Beispiel in meinem Fall, ich hätte halt auf jeden Fall mal 2, 3 Worte gebraucht. Ne? Ich wurde dann Huckepack aufs Spielfeld getragen und fühlte mich die komplette Abschlussfeier dahinter einfach schlecht. Ne? Weil ich bin ja kaputt.
Ich finde das gerade total interessant, dass du das sagst, ich da kurz einhaken darf, weil ich musste gerade direkt daran denken, als du das sagtest, dass du dich ja auch tatsächlich unmittelbar danach bei mir gemeldet hast und mir eine Nachricht hinterlassen hast, hey, wir haben lange nichts voneinander gehört, wie sieht es denn aus, wollen wir Freundinnen sein? Also ich kürze das jetzt ab, so ungefähr war die Nachricht ja. Das war ja da, ne?
Ja,
Also das, ja.
genau.
Und ich hoffe, ich darf das erzählen, dass das so war. Da musste ich gerade total dran denken. Und das zweite Bild, das ich vor Augen hatte, ist, wenn ich an einem Spieltag bei einer Mannschaft bin und dann ist das ja nicht das erste Mal, dass ich auf die treffe, sondern wir haben ja vorher schon im Teamcoaching gearbeitet und wenn es gut läuft, auch individuell, weil der Verein zum Beispiel ein Kontingent für die Spielerinnen vorsieht, dass die auch eben individuell mit mir arbeiten können. Also wir kennen uns, ich bin bei so einem Spieltag dabei. Dann gehe ich ganz oft nach dem Spiel einzeln zu Spielerinnen hin, wo ich die isoliert da sitzen, wo ich das Gefühl habe, die brauchen ein paar Worte und sage auch was. Denke ich, ist gerade so interessant. Und hast du dich dann bei der Abschlussfeier auch ein Stück weit isoliert gefühlt oder hintendran?
Nicht die Feier, sondern das war tatsächlich halt am Ende ist es ja bei so einem Spiel, da kriegst du ja einen Pokal übergeben und so weiter. Da wurde ich schon mit involviert, so ist es nicht. Aber man feiert ja für sich selbst auch nochmal. Und das haben sehr viele auch sehr ausgiebig gemacht. Und es kamen nur zwei Leute oder drei Leute zu mir und haben mich wirklich auch in den Arm genommen und auch von A nach B begleitet, weil sie genau wussten, wie ich mich fühle in dem Moment, ne? Weil klar, wir haben gewonnen, es war alles super, aber ich habe nicht gewonnen, weil ich bin ja kaputt gegangen, so in meinem Kopf, ne? Und es hat nicht gereicht und ich war nicht stark genug. Ich hatte natürlich diese ganze emotionale Belastung hinten dran, die mich da irgendwie aufgefressen hat, weil ich da einfach auch echt wirklich hart für gearbeitet habe, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch in der deutschen Nationalmannschaft ja tätig war und auch dafür trainiert habe und auch total viel Videoanalyse. Ich habe halt wirklich sehr viel Zeit reingesteckt, ne? Und das hat halt meinen Spielfluss maßgeblich verändert, was ich da alles investiert hatte. Und das war ja dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann für mich tatsächlich kurz noch den Weg neu finden musste mit, spiele ich jetzt tatsächlich weiter oder gehe ich komplett ins Coaching über oder was mache ich überhaupt? Und das war so der Schlüsselmoment, wo ich sagen würde, das war meine mentale Erschöpfungsphase, die Situation, in der das alles passiert ist. Und jetzt reden wir fast ein Jahr später oder ziemlich genau ein Jahr später sogar darüber. Und jetzt ist für mich klar, ich weiß, wo es nächstes Jahr hingeht. Und ich brauchte aber jetzt tatsächlich dieses komplette ganze Jahr, um das zu verarbeiten. Wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, würde ich damit völlig anders umgehen, weil ich auch einfach selbst besser reflektieren kann. Ich würde aber auch sagen, was ich brauche. Das habe ich damals nicht gemacht. Genau, und würde mir dann auch einfach, würde halt auch generell Grenzen setzen und mehr mit anderen Leuten darüber sprechen.
Diese
Weil
Dinge brauchen Zeit, ne?
definitiv. Definitiv. Also ich habe jetzt auch Tools gelernt, wie zum Beispiel so Journaling oder auch Digital Detox. Also war bei mir immer so ein Game Changer, weil du siehst ja dann überall nur noch Football und das wird dir dann plötzlich unter, ne, sieh ein gelbes Auto, dann siehst du immer wieder gelbe Autos ungefähr.
Ja, damit meinst du auch, dass man, wenn man sich so fühlt, wie du das gerade beschrieben hast, dann guckst du auf Instagram und siehst lauter Leute, die aber super erfolgreich und super glücklich und ihr Leben voll auf der Reihe und überall performen. Und dann kommt so ein ungesunder Vergleichsgedanke hoch, der einen runter macht. Also man macht sich selber auch runter, indem man sich das antut, ne? Sich das anzugucken. Und das hast du gerade gesagt, ist digitales Detox eine ganz gute Methode, nämlich sich das wirklich nicht anzugucken, sich von sozialen Medien fernzuhalten, in denen mir verkauft wird, weil es ist verkauft werden, das ist ja nicht die Realität. Fühlt sich aber in dem Moment super real an, wo ich das sehe, wo mir verkauft wird. Andere schaffen aber das, womit ich hier struggle, mit links und geht easy und mal eben so. Ja, und eben durch Journaling seine Gefühle aufschreiben oder eben mit jemandem sprechen. Klar, das sind wichtige Methoden.
Ja, und in dem letzten Jahr ist mir halt bewusst geworden, dass jetzt rein spielerisch zum Beispiel gesehen, ich ja einfach echt auch eine Schippe draufgelegt habe und auch einfach als Leistungsträgerin in der Mannschaft und als Führungsspielerin ja auch noch häufig emotional andere einfach sehr stark unterstützt habe und das gesehen habe. Und das ist ja so mehr oder weniger meine Aufgabe geworden, was ich sehr gerne mache. Aber ich habe gelernt, dass ich mich auch mal distanzieren muss. Im letzten Jahr ist es auch vorgekommen, dass ich dann gesagt habe, hey, ich kann jetzt gerade auch nicht. Es tut mir leid, aber es geht nicht.
Immer
Und dann
Grenzen, ne?
genau das Thema Grenzen. Und interessanterweise hätte man ja jetzt theoretisch, oder ich habe vorher immer gedacht, dass die dann total sauer auf mich wären oder sagen würden, boah, wie kannst du nur, du bist doch sonst immer da. Nee, das war tatsächlich andersrum. Dann war es, hey Chris, ist alles okay bei dir? Sollen wir mal reden oder so? Ne? Du bist immer für mich da, kann ich auch für dich da sein? Und dann hat man die Beziehung innerhalb der Mannschaft plötzlich auch anders wahrgenommen, ne?
Ja,
Weil
Grenzen bringen Gegenseitigkeit in eine Beziehung zurück.
Ja, genau.
Grenzen halten Beziehungen gesund. Ich finde das total spannend, dass du Grenzen angesprochen hast, gerade von alleine, weil das ist auch der Gedanke, den ich mitgebracht habe zur Vorbereitung dieser Folge, als du mir gesagt hast, lass uns über mentale Erschöpfung sprechen, dass mentale Erschöpfung auch häufig ein Problem mit Grenzen ist, nämlich sich selbst Grenzen zu setzen, also zu merken, wo sind eigentlich meine Grenzen, wo höre ich auf, wo ende ich, und die nicht ständig zu überschreiten, also sich eben Pausen zu nehmen, anzuerkennen, was man gerade geleistet hat und dass das kein Klacks ist, zum Beispiel ein Turnier gespielt zu haben und dann in Ligabetrieb zurück zu müssen. Und ich hoffe, dass wir mal irgendwann in einer Zeit leben, wo es für Sportlerinnen völlig selbstverständlich ist und sie darauf auch zurückgreifen können, ein sportpsychologisches Angebot. Genau in diesen Phasen völlig selbstverständlich, so wie sie zum Physio gehen, so wie sie Trainingspläne befolgen, dann wirklich zu diesem Trainingsplan eigentlich dazugehört. Du hast gerade ein Turnier gespielt, du hast gerade was Aufregendes erlebt, du hast eine Meisterschaft gewonnen. Du gehst genauso bitte mit einer sportpsychologischen Betreuung, die du magst und wo du dich wohlfühlst, um einfach Psychohygiene zu betreiben. Psychohygiene bedeutet, ich sorge für mich, bevor ich eine Panikattacke habe, bevor es schlimm wird. Wenn ich bemerke, es ist schon schlimm und dann gehe, das ist auch ganz, ganz wichtig und wirklich super, das in dem Moment zu machen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber ich wünsche mir eben, dass es noch selbstverständlicher wird, präventiv zu arbeiten. Ja, und das mit den Grenzen finde ich so interessant, dass du das ansprichst, weil, wie gesagt, ne, für seine Grenzen zu sorgen und die auch zu kennen, das bedeutet, ich bleibe in Kontakt mit mir. Wenn ich weiter performe und weiter beschäftigt bin, dann verliere ich den Kontakt mit mir, weil mich Arbeit und Leistung und Performance, wozu mich diese Gesellschaft zu drängen scheint, vor allem wenn ich in sportlerischen Sphären unterwegs bin, das kann wirklich dazu führen, den Kontakt mit mir komplett zu verlieren, weil es mich auch von mir und meinen Gefühlen ablenkt. Also, das ist eine Überkompensationshandlung, sich in Arbeit, sich in Beschäftigung, sich in Leistungsperformance zu stürzen, weil es mich wirklich davon abbringen kann, mich mit meinen Emotionen, die gerade schwierig sind, nach so einer Hochphase, sie zu verarbeiten, auseinanderzusetzen. Und ich verarbeite Emotionen, indem ich mich mit ihnen auseinandersetze. Nicht indem ich ins Gym gehe und Gewichte stemme, sondern indem ich mich mit meinen Emotionen auseinandersetze. Das kostet Mut und Zeit, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und zu Grenzen gehört natürlich auch, festzulegen für sich, weil du hast auch gerade zu Beginn, aber jetzt auch eben zwischendurch auch immer mal wieder so diese Doppelbelastung auch angesprochen, Dreifachbelastung angesprochen. Also auch zu sehen, wo liegen denn meine zeitlichen Grenzen? Wo kann ich vielleicht auch was delegieren? Muss ich wirklich überall die Superheldin One-Woman-Show sein, die alles alleine schafft und in allem perfekt ist und alles wunderbar macht? Und dann gucke ich auch noch auf Instagram und sehe, dass es doch den anderen auch so spielerisch leicht gelingt, so toll zu sein in allem, was die Sache noch schlimmer macht. Also, wo habe ich unrealistische Erwartungen an mich, ne, die mich unter Druck setzen? Das ist auch ein Problem mit Grenzen, nämlich über seine eigenen Grenzen zu gehen. Niemand muss Superheldin sein, aber es kann sich in unserem Kopf so anfühlen, als ob man es müsste, als ob das die Erwartung wäre und als wäre man vielleicht nichts wert oder würde sich dann wertlos fühlen, wenn man die nicht erfüllt. Aber das strengt an und das macht leer. Und da kann es helfen, wenn ich in dem Modus schon drin bin, mit einer Mentalcoach oder einer Therapeutin daran zu arbeiten, zu gucken, wo liegen denn meine Grenzen, dass ich die spüren kann. Was für Aufgaben habe ich denn überhaupt auf dem Plan pro Woche? Die mal aufzuschreiben, sich einen realistischen Überblick zu verschaffen, kann ich die überhaupt alle schaffen und bewältigen? Zu Beginn zu sagen, ich gebe was ab. Also zum Beispiel auch, du hast eben gesagt, ich habe zu meiner Mannschaft auch gesagt, heute mal nicht, Klammer auf, ihr müsst euch an wen anders wenden, Klammer zu. Ne? Wen könnte man denn da noch mit ins Boot holen? Wo könnte denn noch jemand heute mal zuständig sein? Du hast deine Grenzen geschützt, indem du gesagt hast, heute mal nicht. Du hast auch anerkannt, dass du nicht jeden Tag perfekt sein musst, indem du gesagt hast, heute mal nicht. Und dann die kostbare Erfahrung gemacht, wie dir eben Menschen mit viel Liebe begegnet sind und dich darin gestützt haben, Grenzen zu haben. Das ist nämlich das, warum wir häufig keine setzen. Wir denken, dass Grenzen zu setzen bedeutet, andere zu enttäuschen, Ablehnung zu erfahren, als Versagerin angesehen zu werden. Das ist ganz realistisch als Angst in uns drin. Aber wenn wir anfangen, gesunde Grenzen zu setzen, können wir auch die Erfahrung machen, dass die allermeisten Menschen entgegen unserer inneren Vorstellung und unserer Angst tatsächlich sehr positiv auf Grenzen reagieren Denn Grenzen halten Beziehungen gesund. Die Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zu anderen. Wie wir auf Grenzen reagieren, wir haben schon mal eine Folge darauf gemacht. Also was wir über Grenzen denken, welches Bild wir davon haben, ob wir Grenzen für was Gutes halten oder für was Schlechtes, hängt ganz stark davon ab, welche Erfahrungen wir ursprünglich mal mit ihnen gemacht haben. Und wenn die Erfahrung zum Beispiel eben eine negative war, weil sie nicht anerkannt wurden, vielleicht in unserer Ursprungsfamilie oder wir als Frauen dafür verurteilt wurden, weil vielleicht unsere Mutter vorgelebt hat, Frauen müssen selbstlos sein und alles können, dann ist das auch unsere Vorstellung über Grenzen, bewusst oder unbewusst, und wir tun uns damit schwer. Deswegen ist das so wichtig, dann zu beginnen und zu üben. Das ist wirklich ein Üben, gesunde Grenzen zu setzen. Und dabei kann ein Mentalcoach oder eine Therapeutin sehr gut helfen, weil man ausloten kann, wo kann man denn damit mal anfangen? Wie kann ich mit dem Unbehagen umgehen, das mit Grenzen einhergeht, mit den Schuldgefühlen, mit den Ängsten? Und auch zu merken, dass das ganz gesund ist und eine ganz gesunde Erfahrung, sich Grenzen, ja, zu setzen und anderen Grenzen zu setzen.
Ja, was mir jetzt auch im Nachgang dann aufgefallen ist, ist halt so, dass man ja dadurch, dass man offen einfach auch seine Grenzen setzt, dass das die Beziehung einfach fördert, ne? Weil du wirkst natürlich viel authentischer, wenn du einfach mal so offen deine Emotionen darlegst und sagst, hey Leute, heute nicht. Was ich immer wieder auch empfehlen würde, ist sowas wie eine Art Kummerkasten. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber dass man auch, also jetzt nicht wortwörtlich, kann man natürlich auch wortwörtlich machen mit einem Zettelchen und Briefkasten, wenn man das anonymisieren will, was ich nicht so gut finde. Weil man hat ja so seine Bezugspersonen und man kann mit denen sprechen, aber ich würde immer in so einem Rahmen tatsächlich auch einfach, jetzt nicht immer, aber so in regelmäßigen Abständen, egal ob es was Positives oder Negatives gibt, also einfach pauschal, einfach dann auch so einen Abend machen, wo man auch, wie sagt man,
Wo alle mal sagen können, was sie stört.
ganz genau, aber
Ja,
ohne dass
das machen wir häufig in dem Team-Coaching-Kontext. Genau so, das ist echt heilsam.
Ja, aber ohne dass halt, also das muss natürlich geführt werden, weil das kann ansonsten auch nach hinten losgehen. Aber dass man eben so eine Rahmenbedingung schafft, dass man auch mal was sagen kann und das auch gehört wird. Und dann kann
Ja.
jeder das einfach mit nach Hause nehmen und darüber mal nachdenken. Oder häufig ist das so, dass dann vielleicht, falls das strukturelle Probleme sind, dass die Coaches und das Organisationsteam dahinter halt auch mal miteinander reden muss. Aber mir ist aufgefallen, dass halt tatsächlich häufig sich nicht getraut wird, was zu sagen, weil man vielleicht auch nicht weiß, wie. Oder man Angst hat, dass da einfach ein Shitstorm hinterherkommt. Also, genau. Und mein Sprichwort jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr, auch bei uns in der Mannschaft, ist halt Strukturen und Planung machen sexy. Dann hat man halt so einen Wow-Effekt, weil ganz plump, wenn irgendjemand so durchgetaktet ist und strukturiert ist und alles erreicht, was er erreichen will, nach außen betrachtet, man kann ja natürlich auch immer nur so weit gucken, denkt man sich immer so, boah, krass. Also wenn die Person das schafft, dann da muss ja irgendwas dahinter stecken, ne? Und es ist halt immer Struktur und Planung. Und da zählt halt dazu, dass man genauso wie man seinen Trainingsplan schreibt, dass man auch die Regenerationszeiten aufschreibt, die mentale Pausen reinschreibt, ne? Und das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, okay, weiß ich nicht, montags morgens setze ich mich jetzt hin oder sonntags morgens, trinke einen Kaffee und meditiere oder so,
Ja,
ne?
das ist ganz wichtig, Zeit für sich. Das ist auch das, was wir dann tatsächlich beginnen, wenn jemand schon in sich in diesem Zustand befindet, über den wir gerade so viel gesprochen haben, dass man sagt, die Verbindung zu sich selbst in kleinen Schritten wieder aufnehmen, indem man kleine Zeiteinheiten fest einplant, die wirklich für einen reserviert sind. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber im Moment, das ist nämlich häufig dann der Fall, gar keine Zeit dafür, ich weiß nicht wo, dann kann man schon morgens was Inspirierendes lesen, 5 Minuten, oder einen Kaffee mit sich alleine trinken, 2 Minuten. Die 2 Minuten, die kriegt man unter, die kann man einplanen, und das kann einen großen Unterschied machen, wieder schrittweise zu sich selbst zurückzufinden. Zeit für sich zu nehmen, sich zu spüren und sich mit sich und den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Genauso geht es am Tagesende, sowas einzuplanen. Also
Genau.
Dinge, die kann auch Journalen sein, kann auch, ich stelle mich auf die Terrasse und gucke raus und trinke dabei einen Tee. Das sind genau die Dinge, die man dann auch erarbeitet, dass man die fest einplant, um wieder, das sind Regenerationszeiten und es sind Zeiten, in denen ich wieder Kontakt zu mir aufnehme.
Ja, ich habe das tatsächlich, dass ich dann morgens, meistens am Wochenende, weil ich einfach unter der Woche morgens keine Zeit habe, aber mir einen Kaffee ziehe und mich einfach tatsächlich, egal was für ein, okay, wenn es regnet jetzt nicht, aber egal was für ein Wetter ist, mich draußen auf die Terrasse stelle und einfach mal rausgucke. Das hat natürlich jetzt nicht jeder da zur Verfügung, Wenn das bei mir nicht geht, weil es total Schiedwetter ist oder so, dann lege ich mich auch ins Bett, ob jetzt morgens eher weniger, aber abends, gerade wenn man so ein Overthinker ist und die Gedanken kreisen, da einfach mal die Augen zumachen und ich lege dir dann eine Hand auf die Brust und versuche einfach bewusst zu atmen. Ne? Also das kommt natürlich wahrscheinlich wieder auf das Nervensystem an, was man dann da braucht. Aber generell einfach mal runterkommen und sich auch einfach mal Zeit für seine Gedanken nehmen. Ne? Also nur weil man jetzt ein Overthinker ist und total viele Gedanken hat, heißt das ja nicht, dass die per se falsch sind, sondern vielleicht muss man sie halt strukturieren ne? Und ordnen irgendwie. Deswegen ja dann vielleicht doch so ein Journal ja auch immer gut ist.
Ja, beim Gedankenordnen hilft Journalen, da helfen Gespräche mit dafür ausgebildeten Personen und natürlich auch mit guten Freundinnen, wenn sie unterstützen, so das gut können. Das kann ja, wenn man sich Mentalcoaching oder eine Therapie nicht leisten, nicht angehen kann, aus irgendwelchen Gründen auch gute Freundinnen erstmal gut ersetzen, zusammen mit einem Journal. Weil wir ja auch ein paar Methoden an die Hand geben wollen, die man wirklich umsetzen kann direkt. Also auch wenn man vielleicht eine Wartezeit hat, weil man sagt, ich kann mir jetzt ein Mentalcoaching diesen Monat nicht leisten oder ich habe mich angefangen, um Therapieplatz zu kümmern, aber es hat eine Wartezeit. Dann können diese Methoden, die wir nennen, wie Journalen, wie sich ins Bett legen und atmen, Körperwahrnehmung stärken, zu überlegen, welche Freundin könnte mir hier zur Verfügung stehen, auch klar formulieren, was man sich von ihr wünscht. Dann kann sie auch rückmelden, ob sie es kann oder ob sie es nicht kann. Kann wirklich eine gute Überbrückung sein, bis man dann die Möglichkeit hat, mit jemandem zu arbeiten.
Mal so eine generelle Frage. Wenn man jetzt vielleicht so eine Saison, wie ich sie hatte, fertig gespielt hat und emotional tatsächlich jetzt an dem Punkt ist, dass man sagt, boah, ich bin jetzt leer und auch nicht mehr ganz genau weiß, wo man anfangen soll, ob es jetzt durch eine Verletzung ist oder einfach, weil man einfach leer ist, weil zu viel passiert ist und man sich keine Pausen genommen hat. Was sind so deine Go-Tos, wo du sagen würdest, das sind so generelle Praktiken, die man anwenden kann, um erstmal sich selbst wieder zu resetten?
Ja, also für alles, was wir reden jetzt ja davon. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das Bild sage, den Energietank wieder voll zu machen, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das in dem Moment auch ein überforderndes Bild ist. Deswegen überlege ich gerade. Es geht um, vielleicht anders. Es geht darum, sich selbst zu pflegen, sich Gutes zu tun, ganz liebevoll mit sich zu sein. Ohne auf ein Ziel hinzuarbeiten, wie den Akku wieder voll zu kriegen, sondern wirklich so ganz, ganz pfleglich mit sich zu sein. Was da hilft, ist alles zu tun, was man wirklich mag. Wenn man in dem Moment Schwierigkeiten hat, sich daran zu erinnern, was man mag, dann kann man mal ausprobieren. Und meistens hat man schon ein Gespür dafür, was man so eigentlich ganz gerne mag. Und das auch zu tun, also sich dafür Zeit einzuräumen und das zu praktizieren. Auch mal zu überlegen, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade nach so einer Saison komme, wir haben unheimlich viel im Team gemacht, ich war unheimlich viel unter Leuten, brauche ich jetzt vielleicht auch mal Zeit für mich. Dabei aber darauf achten, dass der Körper ist Natur, der braucht Übergänge, nicht? Umsonst haben wir 4 Jahreszeiten. Es wird nicht Sommer und dann Winter, sondern dazwischen liegt der Frühling und der Herbst. Meistens ist es so, dass es unserer Psyche auch sehr gut tut, diese Übergangsphasen zu haben. Also ich komme jetzt vielleicht aus einem Turnier und war die 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen mit der Mannschaft komplett ständig unter Menschen. Ich komme nach Hause und da ist niemand. Das ist einfach echt heftig. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Also, das ist dolle. Da kann man dann gleich mal schauen, dass man vielleicht seine Freundschaften nutzt und akquiriert. Es ist also auch super wichtig für Sportlerinnen, Freundschaften zu haben und zu pflegen. Ich weiß, dass das schwer ist. Vor allem auch mal zu gucken, ob man Freundschaften haben und pflegen kann, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Da ist tatsächlich diese Dualität auch, also dieser duale Karriereweg, ein Stück weit ein Vorteil, weil ich zum Beispiel aus meinem Studium Freundinnen kenne. Oder vielleicht habe ich noch andere Hobbys, die ich wirklich aufrechterhalten und pflegen soll. Ich möchte an der Stelle auch mal darauf hinweisen, dass die allermeisten Profisportlerinnen, die wir zum Beispiel im Fußball haben, mittlerweile ihre Hobbys auch ganz offen zeigen und sagen, das mache ich neben dem Platz außerdem. Ne? Laura Freigang fotografiert. Linda Dahlmann beschäftigt sich mit Ernährung und mit Fitness. Von Marla Groß weiß man, dass sie eben, ich glaube, Elektrotechnik auf einem technischen Studiengang studiert mit viel Begeisterung und auch gerne was baut und bastelt. Ich glaube, auch mit ihrer Familie postet sie das manchmal. Caro Simon zum Beispiel streamt auf Twitch, also die zockt gerne, die mag irgendwie Pokémon-Karten und die streamt das. Das sind ganz wichtige Hobbys. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Die haben da zum Teil draus Business gemacht mittlerweile, ne? Was auch total toll ist, weil sie damit auch was haben, wo sie beruflich erfolgreich sein können. Deren Beruf ist ja eigentlich Profisport. Aber die haben einen zweiten Beruf aufgebaut, in dem sie Erfolg erleben, in dem sie Rückmeldung erleben, vor allem auch dann erleben, wenn es vielleicht im Sport mal nicht so läuft. Also diese Dualität, die ich damit beschreibe, wirklich diesen Dingen nachzugehen, die nicht aus den Augen zu verlieren, dafür zu sorgen, dass es etwas gibt, was man neben dem Platz tut, auch um zu merken, das bin ich außerdem. Ja, ich bin Fußballerin, ja, ich bin American Football Spielerin, Schwimmerin oder Golferin oder was auch immer. Und ich bin außerdem noch Doppelpunkt. Wenn man an einem Punkt angekommen ist, dass man das aus den Augen verloren hat, weil man sich so auf den Sport fokussiert hat, dann sei stolz auf dich, dass du das gemacht hast und versuch zu finden, was dich ausmacht. Also hier reden wir übrigens, wenn wir das jetzt mal in der Psychologie auch einsortieren wollen, das ist das, womit sich die existenzielle Psychologie beschäftigt. Die fragt nach dem Sinn des Lebens und beschäftigt sich auch mit Fragen wie dem Tod und dem Sinn von Sterben, die ja unserem Leben automatisch Sinn geben, wenn wir uns damit beschäftigen. Es gibt auch ein sehr populäres Buch, zum Beispiel von, oder mehrere Bücher, die sich damit beschäftigen, aber ich denke jetzt gerade an ein spezielles von John Strzelecki, Das Café am Rande der Welt, das kennen mittlerweile sehr viele. Dieses Buch ist in der Populärliteratur eigentlich ein Buch, das sich mit den existenziellen Fragen der existenziellen Psychologie beschäftigt, nämlich, warum bin ich hier? Habe ich Angst vor dem Tod und führe ich ein erfülltes Leben? Und möglicherweise und sehr wahrscheinlich gehört zu deinem erfüllten Leben mehr als dein Sport, auch wenn der sehr erfüllend ist und auch sehr viel Raum einnimmt tatsächlich, gehört zu deinem Leben mehr dazu als das. Die existenzielle Psychologie runtergebrochen stellt sich auch diese Fragen, wer bin ich? Und das zu erkunden, dabei sich unterstützen zu lassen, aber sonst auch alleine zu erkunden. Also indem man Dinge ausprobiert, indem, ich glaube, Caro Simon ist da drauf gekommen, weil die ist wirklich zu Hause in dem Elternhaus in den Keller gegangen, wo ihr Kinderzimmer nach wie vor so eingerichtet ist. Das hat sie erzählt, ne, öffentlich. Und dann hat sie da ihre Pokémon-Karten und ihre FIFA-Sammlung und diese ganzen Kindersachen wiedergefunden. Und das hat sie dazu inspiriert, das jetzt zu machen. Diesen Dingen, die man eben mag, auch nachzugehen. Das heißt nicht, dass man eine schlechte Sportlerin ist. Das heißt, dass man mehr ist als das. Und das ist genau richtig. Wir sind nicht nur eine Facette. Ja, und diese Dinge zu finden. Ich weiß, dass das, wenn man die gerade noch nicht gefunden hat, ganz, ganz schwer ist und sich manchmal auch ganz hoffnungslos anfühlt. Und sich dabei bewusst zu machen, dass man sich gerade mit dieser Frage beschäftigt und dass man sich dabei Unterstützung holen kann, dass das schon der Weg dahin ist. Also ich hatte selber auch in meinem Leben mal eine Phase, wo ich mich wirklich gefragt habe, ist es das jetzt? Und das war, als ich nur Juristin war. Weil ich habe ja Jura studiert und ich habe mein Jurastudium auch abgeschlossen und bin erstmal diesen Jura-Weg gegangen, der übrigens sehr vorgezeichnet ist, und bin den also auch so nachgetrottet und war wirklich an einer Stelle in meinem Leben, an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ich habe morgens ins Spiel gucken, habe mich gefragt, war es das jetzt? Also soll ich das jetzt so machen? Weiß ich nicht, was ist der goldene Streif am Horizont? Die Rente? Ich bin unter 30. Wie soll das? Also, ich war ich zu dem Zeitpunkt, ne? War ich, weiß ich nicht, 27 Jahre alt. Und irgendwie hatte dieser Teil so viel Raum eingenommen, dass ich gar nicht mehr wusste, ob ich das eigentlich bin und mich das glücklich macht. Und es war ein langer Weg, bis ich die Psychologie wiedergefunden habe. Wirklich ein langer Weg. Und der war auch nicht einfach. Aber auf dem Weg zu sein, bedeutet auch, sich da durchzuarbeiten. Wenn man sich begleiten lässt, geht es auch ein bisschen schneller meistens. Ja, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Dabei spielt auch als Tool eine wichtige Rolle, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen. Das kann dabei sehr, sehr hilfreich sein. Über Werte haben wir hier auch schon mal gesprochen und auch wie man diesen Wertekompass. Werte sind wirklich ein Kompass, ein wichtiger Hinweis auf das, was für mich im Leben von Wert ist. Und da wird nicht nur Fußball stehen auf diesem Kompass. Wahrscheinlich wird vielleicht unter Umständen wird es da gar nicht stehen, sondern andere Worte, die sich im Fußball ausdrücken oder im American Football oder in deiner Sportart eben, ne, die du halt machst. Aber da wird noch mehr sein, was für dich wichtig und von Wert ist.
Stimmt. Ich habe gerade währenddessen überlegt, was ich so mache.
Ich habe das gerade auch den Gedanken gehabt und überlegt, ob ich dich frage, wie ist das denn bei dir? Und ich musste gerade daran denken, über das, was wir vor unserer Aufnahme besprochen haben, wo du dich gerade beruflich neu hin orientierst. Ich weiß aber nicht, ob du das erzählen möchtest. Du hast dich ja auch damit befasst, uns zu sagen, ne, wo könnte ich mich denn beruflich hin entwickeln? Was sind denn Dinge, die da auch meinen Stärken und meinen Eigenschaften entsprechen? Und darüber haben wir, ohne jetzt Details zu nennen, ja auch viel gesprochen, wo ich dann auch gesagt habe, das passt auch richtig gut zu dir, ne?
Ja.
Und das ist auch schön, wenn man das so Das kostet ja auch Mut,
Ja.
ne, sich da so ein bisschen
Ja,
umzuspielen.
genau. Also gerade in Richtung Beruf ist das ja auch noch mal was anderes, ne? Also ich meine, im Sport wissen wir alle, man hat ja meistens diesen einen Sport, den man gut macht und schon seit jeher gemacht hat. Und auch da noch mal eine Veränderung zu machen. Also ich habe auch überlegt, so ja, ey, wenn du mit Football aufhörst, was machst du denn dann? Für mich steht auf jeden Fall fest, dass ich mal mit Tennis oder mit Golf versuchen werde. Ist zwar noch nicht so weit, aber irgendwann werde auch ich nicht mehr auf dem Spielfeld stehen, sondern daneben und werde dann die anderen Sachen machen, die vielleicht meinen Körper nicht mehr ganz so dolle kaputt machen. Aber
Ja.
auch, ich meine, beruflich ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ne? Also ich stehe ja mitten im Berufsleben, mir geht es eigentlich super gut, fühle mich aber nicht so 100% erfüllt und bin jetzt auch mit Anfang 30 an dem Punkt, in dem ich sage, war es das jetzt? Will ich das? Ne? Und dann ist es auch okay, sobald man diese Frage hat, sich da einfach mal hinzusetzen und das Gespräch mit sich selbst zu führen und
Und
sich
sich
da.
nicht auszuweichen, nicht
Genau.
sich betäuben mit lauter Ablenkungen, die es alle gibt, die einen nur noch trauriger machen und einen immer weiter von sich entfernen, sondern wirklich die notwendigen Gespräche mit sich selbst führen.
Ja, genau. Also, und ich hatte halt diese Gespräche mit mir selbst relativ schnell abgeschlossen. Ich bin aber auch keine Person, die sich immer super schnell auf eine Sache festlegen will. Deswegen brauche ich immer die Meinung anderer. Und dann bin ich zum Beispiel jetzt auch mit meiner Frau dann spazieren gegangen. Und das haben wir, glaube ich, insgesamt 10 Mal gemacht. Und wir haben 10 Mal über das gleiche Thema gesprochen. Dann kamen bei diesen 10 Malen 8 Mal die gleiche Antwort raus, aber mit verschiedenen Lösungsansätzen im
Und
Prinzip.
Ideen brauchen auch Zeit, um sacken zu können.
Ganz genau, ganz genau. Man muss sich ja auch einfach dann wohlfühlen damit, ne? Und das, was mir immer geholfen hat, war halt immer so eine offene Hintertür zu haben, zu wissen, okay, ich glaube, ich versuche jetzt was Neues, aber ich will das, was ich jetzt mache, nicht abschließen, damit ich nicht mehr zurück kann, ne? Und das ist auch beim Sport so. Also ich bin auch immer noch nach wie vor der Meinung, dass wenn man im Sport sich jetzt vielleicht nicht mehr so hundertprozentig wohlfühlt, dass man nicht immer sofort alle Zelte abbricht, sondern auch einfach mal guckt. Es ist ja auch okay. Also wir sind ja jetzt nicht nur Fußballerin oder Footballerin und Juristin oder ITlerin. Ne, man hat ja nicht nur diese fixen Rahmen, sondern wir können ja alles und nix sein. Also nix,
Ja.
wir sind eigentlich immer alles. Ne? Und man darf sich da einfach selbst nicht so abschotten und nicht selbst so
So
reglementieren.
wie, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so eine Vorstellung, ich denke auch von unseren Eltern, von der Gesellschaft mitgegeben. Man müsste immer einem schnurgeraden Weg folgen und davon abzuweichen, wäre mit Scheitern vielleicht auch gleichbedeutend. Und sich bewusst zu machen, dass das ganz, ganz enge, ungesunde Grenzen sind, nämlich starre Mauern, die man sich trauen darf, mal ein bisschen einzureißen und davon abzuweichen, wenn sich das für einen richtig anfühlt.
Ja.
Ich habe übrigens in dem Zusammenhang gerade auch noch mal daran gedacht, dass auch eine Ortsveränderung helfen kann. Also man kann mal achtsam für sich überlegen, ob, wenn vielleicht der Grund für meine Erschöpfung auch ist, das kann nämlich ein Grund sein, mangelnde Wertschätzung. Wenn ich mich also in einem Umfeld befinde, wo ich nicht wertgeschätzt werde, führt das zu mentaler Erschöpfung. Weil wir brauchen Wertschätzung, wie die Luft zum Atmen. Wir sind auf validiert werden, auf geschätzt werden angewiesen. Das liegt daran, dass unser Gehirn eben auf soziale Kooperation ausgelegt ist. Das ist der Grund, warum zum Beispiel eben Gespräche beruhigend wirken und Körperkontakt und so, ne? Also wir sind darauf ausgelegt, dass wir uns in einem sozialen Umfeld bewegen, in dem wir gesehen, verstanden und gehört werden und geschätzt werden. Wenn wir das nicht bekommen, dann laugt uns das aus, dann zahlen wir ständig drauf, energetisch, und das verletzt auch. Das bedeutet, dass wir auf so einen Erschöpfungszustand auch zum Steuern können. Und es ist eben wichtig, dass man dann, wenn das der Fall ist, überlegt, wo könnte ich denn vielleicht mich hin verändern, um in ein wertschätzendes Umfeld zu kommen? Weil wir auch wissen, dass Wertschätzung wirklich am Flügel verleihen kann. Es ist nicht nur so, dass wir es brauchen, es ist auch wirklich so, dass es uns Flügel verleiht. Es ist wie ein Superfood eigentlich, ne? Das ist irgendwie, wir brauchen ja Nahrung, um satt zu sein, aber diese Nahrung, die macht uns außerdem auch noch richtig stark. Wenn ich jetzt Sportlerin bin, kann ich also mal darüber nachdenken, den Verein zu wechseln und damit das Umfeld. Das kann wirklich einen großen Unterschied machen. Es kann auch bedeuten, je nachdem, in welchem Kontext ich mich jetzt bewege, ich denke jetzt an eine Fußballerin mal zu gucken, könnte das vielleicht auch eine Landesveränderung sein? Würde es mir mal gut tun, wirklich in die Sonne zu kommen vielleicht, ne? Gucke ich mir mal Spanien an oder Portugal oder Italien. Je nachdem, was für Möglichkeiten man so hat. Die sind auch sicherlich je nach Sportart ein bisschen begrenzter oder vorgegebener. Aber sich das zu trauen. Und es kann auch bedeuten, zum Beispiel eine Pause zu machen. Es gibt durchaus ProfisportlerInnen, mit großartigen Karrieren, die lassen sich ausleihen für ein halbes Jahr, um einfach einen Ortswechsel zu haben, um was anderes zu sehen. Es gibt Sportlerinnen, die lassen sich in die USA ausleihen für ein halbes Jahr. Im Grunde genommen ist es nicht gerade karriereförderlich. Es ist eigentlich eine Pause. Es ist aber von außen betrachtet, ne? Innerlich ist es super karriereförderlich. Es muss auch nicht jeder verstehen. Lass sie ruhig urteilen, ist doch scheißegal. Es geht darum, dass du für dich merkst, mir tut das gut, andere Gesichter zu sehen, mir tut das gut, ein anderes Land zu erleben. Das macht meinen Akku voll. Ich bin die ganze Zeit so eingetreten, in dem immer gleichen Schema gelaufen. Ich brauche davon eine Pause, ich muss was Neues sehen. Du treibst deinen Sport da ja trotzdem weiter, ja? Also du bekommst aber eben mal neue Reize, neue Impulse. Und aus diesen Episoden kommt man sehr häufig gestärkt und wirklich aufgetankt hervor. Ja, das ist ein bisschen wie Urlaub, nicht ganz natürlich, weil die sporteln da ja auch, ne? Aber es ist eben das, was Urlaub wirkt, der Ortswechsel und woanders hinzukommen. Und unsere Seele braucht auch mal Abstand von dem, was wir schon kennen, um sich zu erholen. Also sie braucht auch ein paar neue Impulse.
Ja, mentale Regeneration, ne?
Ja.
Definitiv, da bin ich auf jeden Fall dafür. Das hat mich gerade daran erinnert, ich war mal pilgern 3 Wochen lang und
Ja.
irgendwann hast du ja so nach einer Woche spätestens auch von dir selbst irgendwie die Schnauze voll und hast dir selbst nichts mehr zu sagen. Aber dann beginnt tatsächlich der eigentliche Prozess, ne? Und dann wird dir klar, was du alles brauchst. Und da sind bei mir auch sehr viele spannende Entscheidungen passiert. Also kann ich jedem empfehlen, einfach mal wirklich wegzufahren und mal wirklich einen Tapetenwechsel zu machen, wie du das jetzt eben auch gesagt hast, um aus gewisse Strukturen rauszukommen.
Ja, und was, wenn man nicht so viel Zeit hat, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ist segeln gehen, weil man ist auf dem Wasser, man ist wirklich weg vom Festland und damit auch weg vom Leben so ein Stück weit. Das Segelboot ist in Bewegung, es ist leise, es gluckert vor sich hin und der Wind fegt über das Segel. Das macht unheimlich was mit dem Körper. Man hat auch, wenn dann die Segel richtig eingestellt sind und die Route festgelegt ist, nicht besonders viel zu tun, außer eben sich vom Segelboot tragen zu lassen und rauszuschauen aufs Meer oder aufs Land, an dem man vorbeisegelt. Auf jeden Fall hat das fast was Meditatives. Es ist nicht umsonst was, was auch im psychologischen Bereich angeboten wird. Es ist was, wo sich viele Menschen entspannen, die zum Beispiel unter Tics leiden oder hoher innerer Anspannung und diese Symptomatik gar nicht mehr zeigen auf dem Segelboot und du kannst eine Woche segeln gehen. Also das ist ja passt in einen kurzen Zeitraum. Ist was, was einen ganz interessanten Effekt auf den Körper hat, ähnlich wie Pilgern, weil man mit seinen Gedanken eben alleine ist und sich mit sich auseinandersetzen kann. Und man ist unter Leuten, weil man segelt so ein Segelboot ja als Crew. Also du segelst es nicht alleine, du bist in der Regel eben unter Leuten und man muss dafür auch nicht selber segeln können. Man kann, es gibt viele Angebote eben auch mitzusegeln. Ist eine ganz schöne Möglichkeit.
Ja, da ist natürlich wichtig, dass man weiß, ob man Seefang wird oder nicht.
Dagegen gibt es ja nur Tabletten.
Okay. Ja, also ich bin dann doch lieber auf dem Berg. Ich gehe dann lieber steigen und dann habe ich da auch schon geflucht und geweint, weil ich Angst hatte, ich komme nie wieder runter. Wenn man oben
Ich
ist,
glaube.
ist es auch einfach schön. Ja, soll jeder das machen, was ihm oder ihr gut tut.
Ja, das sind einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Beide haben mit Natur zu tun und sind die,
Natur heilt, ne?
ja, Strandspaziergänge. Ist auch meine Grundempfehlung. Also es ist genau das Gleiche. Natur Be und Bewegung sind die Dinge, die uns mental, das ist Psychohygiene, die uns wieder ins Lot bringen. Man ist ja aus dem Lot,
Ja.
wenn man erschöpft ist, wenn es einem nicht gut geht. Und die bringen uns wieder ins Lot. Nicht sofort, auch das ist ein Prozess, aber mit der Zeit.
Ja.
Ich danke dir sehr.
Ja, ich danke dir.
Dann, wir hören uns
Auf jeden
und
Fall.
bis
Dann
zum
bis
nächsten
nächsten
Mal.
Mal.
Tschüss.
Ciao.